Morgen zusammen. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Geht das?
Was ist das denn? Falsche Richtung? Okay. So. Ah. Okay, ja, ist noch nicht ganz meine Startseite, macht aber nichts. Das ist immer die Startseite. Ja. Schön, dass es ein paar mehr Leute geworden sind, als ich heute Morgen 10 vor 11 hier war, war es etwas weniger und ich habe mir gedacht, oh, wird eine sehr gemütliche Runde, aber ich bin dankbar, heute hier zu sein zu dürfen. Und ich bin auch deswegen dankbar, hier sein zu dürfen, und weil Gott mich verändert hat in den letzten Jahren. Und ich wäre nicht hier, wenn Gott nicht gewesen wäre, wenn Gott nicht in mir zuallererst Veränderung hervorgerufen hätte. Und das ist doch der ganze Zweck, warum wir Gott anbeten, warum wir in seinem Wort forschen, warum wir hier sind. Wir wollen uns von Gott verändern lassen. Und wir befinden uns gerade als Gemeinde im Leseplan und wir lesen die größte Geschichte aller Zeiten. Und aktuell befinden wir uns in Hesekiel. Und wenn wir jetzt gleich das uns anschauen, was ich für heute vorbereitet habe, dann werdet ihr vielleicht feststellen, oh, der Matthias hat ja ein bisschen schneller gelesen, als er sollte. Nein. Weil wir reden nämlich heute über Hesekiel 47. Entschuldigung. Kommt erst übermorgen, glaube ich, im Leseplan. Aber umso besser, dann könnt ihr jetzt mit den Gedanken von heute das vielleicht in einem anderen Licht lesen oder noch euch weitere Gedanken machen. Und Hesekiel, der Name, der bedeutet, Gott stärkt. Und Gott stärkt, das ist ja auch letztendlich das, was Hesekiel mit den Israeliten vorhat. Klar, er spricht viel über das Gericht, das stattfinden wird, und und dass Gott natürlich auch straft. Aber letztendlich geht es hier ja um eine Botschaft, die der Stärkung dienen soll der Israeliten in der Verbannung in Babylon. So, also. Ja, ach so, da sehe ich es ja viel besser, ja. Danke. Genau. Hesekiel wird in einer Zeit zum Propheten, als das Assyrische Reich zerfällt. Das haben wir gehört letzte Woche von Dirk. Babylon erobert Jerusalem, die Israeliten werden deportiert und Jerusalem wird zerstört. Und viele der führenden Männer kommen um oder werden in die Verbannung verschleppt. Wir haben das über Daniel und seine Freunde im Propheten Daniel lesen können. Und das Volk ist am Boden. Und interessant ist doch, bei all den schwierigen Situationen, die sie haben, Hesekiel spricht auch erstmal über Gerechtigkeit, die Gott bringen wird. Gott wird erstmal Gerechtigkeit bringen. Er wird alle die bestrafen, die seinem Volk Böses getan haben. Und natürlich ist es auch ist die Verbannung selbst auch eine Strafe für die Israeliten. Aber sie sind ein notwendiger Reinigungsprozess. Denn ohne diesen Prozess könnten sie nicht verstehen, was Gott von ihnen möchte. Wir können unter anderem in Hesekiel 19 und 20 das nachlesen. Es werden die aussortiert und gerichtet, die sich gegen Gottes Gebote gewandt haben, damit dann mit denen, die übrig bleiben, der neue Bund geschlossen werden kann. Es geht vor allem auch Gerechtigkeit, Ungerechte für die Missetaten der führenden Eliten in Jerusalem und den Nationen, die leiden mussten, und natürlich um Gott selbst, dass sie erkennen, dass er der Herr ist. Alles, was Hesekiel erlebt und die Vision, die er empfängt, findet zunächst hauptsächlich in der Provinz Babylon statt, und zwar in Tel Aviv am Fluss Kava. Und ich möchte euch heute ein Stück weit in eine Vision mit hineinnehmen, in die Welt des neuen Stroms, der aus dem Tempel fließt, den Hesekiel sieht und der in Kapitel 47 beschrieben ist. Und dieser Strom, darüber wollen wir jetzt als erstes reden. Also der Titel meiner Rede ist: Stärke dich an dem Strom, der Leben und Heilung bringt. Und wir lesen, in Hesekiel 47. Und er führte mich zum Eingang des Hauses zurück. Und siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus, nach Osten hin. Denn die Vorderseite des Hauses lag gegen Osten. Und das Wasser floss hinab unterhalb der südlichen Seite des Hauses, südlich vom Altar. Und er führte mich durch das nördliche Tor hinaus und brachte mich auf den Weg außen herum zum äußeren Tor, das nach Osten gerichtet ist. Und siehe, da floss von der rechten Seite des Tores das Wasser. Jetzt muss ich gerade mal gucken, meine Präsentation. Ich sehe das so schlecht von hier, aber
das bis ist... Bis Vers 4 ist drauf.
Ja, bis Vers 4, ne? Richtig? Ja, genau, Vers 4. Genau, Hesekiel wird ja also zum Eingang des Hauses, das ist der neue Tempel in der Vision, der in der Vision in Kapitel 41 bis 43 beschrieben wird, gebracht. Und was ist bemerkenswert als erstes? Der Eingang zum Tempel ist nach Osten gerichtet und das Wasser strömt ostwärts. Habt ihr euch vielleicht mal die Frage gestellt, warum wird das dort erwähnt? Wieso Osten? Wieso fließt das Wasser ostwärts? Hat jemand eine Idee? Ha? Bitte?
Die Sonne?
Nein, nicht ganz.
Zurückkommen?
Ja, zurückkommen ist gut. Wohin? Zu Jesus, okay, vielleicht. Ich habe auch einen Gedanken dazu gehabt. Habe mir auch die Frage gestellt, was ist denn im Osten von Jerusalem? Und mein Gedanke war das, was ihr hier seht. Der Garten Eden, er ist im Osten gelegen. Er ist zwischen Tigris und Euphrat. Genauer Ort kann man ja nicht mehr bestimmen. Das ist auch hoch umstritten, ob das, wo jetzt das genau in der Region ist. Aber das war so mein Gedanke dazu. Der Fluss, der aus dem Tempel kommt, der Fluss, der aus dem Ort kommt, an dem Gott sich aufhält, der fließt nach Osten. Und im Osten, er fließt zurück für mich. Er fließt ostwärts zurück zum Anfang, zurück zum Garten Eden. Es geht darum, den Ursprungszustand wiederherzustellen. Das ist das Erste, was wir hier sehen können. Es geht ostwärts, zurück zu dem, was Gott eigentlich geplant hatte mit seinem Volk, mit den Menschen insgesamt. Eine alternative Interpretation könnte sein, dass die Israeliten sind ja nach Babylon verbannt worden, ne? Und Babylon liegt auch östlich von Jerusalem. Und vielleicht ging es auch im Gedanken, dass der Fluss aus dem Tempel nach Babylon fließt. Aber ich finde, das passt nicht so ganz zu dem, weil wenn wir weiterlesen in der Vision, was dann eben noch weiter passiert. Insofern, für mich geht es um Hesekiel in erster Linie darum zu verstehen, hier geht es um Neuschöpfung. Wir lesen weiter. Als er aber noch 1000 Ellen maß, da war es ein Strom, den ich... Ich bin falsch. Jetzt bin ich... Doch. Sorry, ja. Aber hier fehlt doch was. Hier fehlt was.
Du musst mit Vers 3 weitermachen.
Ja, Vers 3. Genau, wo ist Vers 3? Mein Vers 3 ist weg. Ja, lest doch mal bitte vor. Naja, nee, ich sehe es ja trotzdem nicht hier. So, stopp, falsch, zurück. Vers 3. Genau, kann man jemand Vers 3 weiterlesen?
Er ging heraus nach Osten und hatte eine Messschnur in der Hand. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knöchel. Und er maß abermals 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knie. Und er maß noch 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Lenden. Das war Vers 4.
Das war Vers 4. So, und jetzt machen wir weiter mit... So, jetzt müssen wir Vers 5 haben, oder?
Ja.
Vers 5. Als er aber noch 1000 Ellen maß, da war es ein Strom, den ich nicht durchschreiten konnte. Denn das Wasser war so tief, dass man darin nicht schwimmen musste. Ein Strom, der nicht zu durchstreiten war. Da sprach er zu mir, hast du das gesehen, Menschensohn? Und er führte mich und brachte mich wieder an das Ufer des Stromes zurück. Als ich nun zurückkehrte, siehe, da standen auf dieser und jener Stelle am Ufer des Stroms sehr viele Bäume. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus zum östlichen Kreis und ergießt sich über die Araber und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer geflossen ist, dann wird das Wasser des Meeres gesund. Was fällt uns als nächstes auf? Je weiter es ostwärts geht, desto größer wird dieses Wasser, bis es zu einem Strom wird. Was denkst du, wie groß dieser Strom, wie dieser Fluss ist? Vielleicht hast du so ein Bild wie die KI, die ich benutzt habe, so im Blick. Aber stopp, was war da nochmal in Vers 6? Da sprach er zu mir, heißt es dort. Hast du gesehen, Menschensohn? Und ich fand das bemerkenswert, weil offensichtlich brauchte Hesekiel erstmal hier einen Moment, um sich etwas klar zu werden. Wie groß dieser Strom wirklich ist, wie gewaltig der ist. Und diese Aufforderung ist wichtig, die brauchen wir auch, merke ich immer wieder in meinem Leben. Ich muss innehalten, ich muss verstehen, ich muss wirklich sehen, wie groß es wirklich ist, dieser Strom. Und hier wird, ich habe jetzt mal ein bisschen in der NIV nachgeschlagen, was dieses Wort, in der Konkordanz zur NIV, zur Bibelübersetzung, das Wort Ra'a wird hier verwendet, das hebräische Wort. Und das hat natürlich, das hat in erster Linie die offensichtliche Bedeutung, etwas zu schauen, zu betrachten, zu erkennen, aber auch etwas wissen, bedenken, sichtbar werden, erscheinen, sich etwas zum Sehen bringen, etwas gezeigt bekommen. Und ich finde das total wichtig, innezuhalten und zu sagen, hey, Moment, habe ich jetzt gerade wirklich verstanden, was hier passiert? Habe ich wirklich verstanden, wie groß dieser Fluss ist? Und in dieser gleichen Form, also mit diesem Wort Ra'a, stellt der Engel Hesekiel die gleiche Frage, unter anderem Hesekiel 8. Da sagt er, hast du gesehen, hast du wahrgenommen, welche abscheulichen Dinge die Führer Israels in den Tempel tun und wie sie ihn entweihen? Oder in Jeremia 3 die gleiche Formulierung, hast du gesehen, hast du wahrgenommen, was Israel die Abtrünnige getan hat? Wir sollen also wirklich verstehen und annehmen und erkennen, wie groß und gewaltig dieser Fluss ist und woher er kommt, nämlich aus dem Heiligtum, aus dem Tempel von Gott. So, jetzt habe ich mal ein paar Berechnungen durch die KI anstellen lassen. Wie tief und wie groß ist denn dieser Fluss wirklich? Das ist natürlich alles Fiktion, ja. Also, aber ich finde, mir hat es geholfen, so ein bisschen zu verstehen, was eigentlich wie groß dieser Fluss denn wirklich ist, wenn man dieses Maß, das wir gerade gelesen haben, also immer alle 1000 Ellen, wenn wir da weitergehen, wie das wirklich, wie tief das wirklich ist. Und allein schon der Gedanke, der Fluss soll ja ins Tote Meer gehen, aber das Land um Jerusalem ist total hügelig. Wie soll der Fluss über den Hügel kommen? Ja, also mal, das war so einer Gedanke, den ich auch hatte. Und wenn man diese Rechnung, die quasi der Hesekiel hier sieht, wenn man das einfach mal extrapoliert und weiter sieht, dann sieht man, wie total unrealistisch das ist aus menschlicher Perspektive. Und so ist es natürlich auch gedacht. Es ist ja in erster Linie keine Beschreibung einer physischen Realität, die hier stattfindet, sondern eine Ermutigung an die Reste in Babylon und die restlichen Israeliten, dass es eine Hoffnung und eine Zukunft gibt. Und das Ganze macht es ja auch dann am Ende so ermutigend. Also, die KI, alles ist Fiktion hier, ja, aber trotzdem, auch unter den Annahmen jetzt, die wir hier gesehen, also wir haben unter anderem die, nach 1000 Ellen ist das Wasser knöcheltief, das fließt in diese Formel ein, die ihr dort seht, ja, nach weiteren 1000 Ellen ist es hüfttief und so weiter. Wir sehen, es wird sehr schnell und sehr viel größer. Ihr seht hier eine Exponentialfunktion. Und damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, so sieht das aus, wenn man die einfach mal visualisiert. Und dann seht ihr da eine Linie, die liegt bei einer Tiefe des Flusses von 1000 Metern, 1 Kilometer. Und das ist bereits nach 5 bis 6 Kilometern. Wie gesagt, unter der Annahme dieses etwas begrenzten und sehr von sehr vielen parameterabhängigen Modells. So, wenn man sich das vorstellt, ein Fluss, der nach 5 bis 6 Kilometern 1 Kilometer tief ist, die ganze Erde wäre schon bedeckt. Das wäre unvorstellbar. Ein Strom, der die Vorstellungskraft vollständig übersteigt. Und das ist das, was Hesekiel sieht. Und das zeigt uns, wie unglaublich groß Gott ist, wie sehr aus ihm es aus ihm herausfließt, seine Güte und Großzügigkeit. Und wie sehr es auch außerhalb unserer Vorstellungskraft ist. Und es zeigt uns aber auch, wie sehr Gott daran interessiert ist, die Israeliten und auch dich und mich zurückzubringen zu diesem Zustand, dass wir verstehen, wie sehr Gott uns mit Güte und Großzügigkeit begegnet. Genesis 2 erzählt uns die Geschichte vom Garten Eden und wie Gott der Herr die Menschen schuf, damit sie den Garten bebauen und bewahren sollten. Wie kann der Mensch den Garten bebauen und bewahren? Wenn wir da ein bisschen genauer lesen, da steht, nur der Boden reicht nicht. Ne? Also es braucht Wasser. Und wir lesen über den Wasserstrom in Genesis 2, der aus Eden in den Garten fließt. Ohne das Wasser gäbe es keinen Garten, der bebaut und erhalten werden könnte. Ohne das Wasser, ohne den Strom wäre es nicht möglich, dass Adam und Eva, die zu dem Zweck geschaffen wurden, den Garten zu erhalten, diesen überhaupt erfüllen hätten können. Das Wasser ist notwendig, ist lebenserhaltend und Gott, der Herr, hat es geschaffen. Und wir lesen, dass in Hesekiel das Wasser genau dort herkommt, wo Gott sich befindet, aus seinem Haus, aus ihm. Es zeigt uns aber auch, dass es ohne den Menschen nicht geht. Denn das ist direkt davor zu sehen. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen und dazu geschaffen, den Garten zu bebauen. Kurz vorher, bevor die Szene in Genesis 2 heißt es nämlich, aber es gab noch keinen Menschen, der den Garten hätte bebauen können. Es gibt keine andere Schöpfung auf der Erde, die das tun könnte. Aber es braucht Vertrauen von uns auf Gott, dass seine Ordnung gut ist. Wir brauchen ein Verständnis dafür, dass seine Regeln und Ordnungen gut sind. Und es braucht unsere beständige Erinnerung daran, dass wir als Menschen sogar sehr gut sind, so wie es in Genesis 1 heißt, und in seinem Ebenbild geschaffen. Wir sind mehr als befähigt dazu, dieser Aufgabe nachzukommen, die Gott der Herr dir und mir gegeben hat. Dazu müssen wir aber in der Nähe bleiben. Dafür müssen wir in der Nähe des Stroms bleiben, in der Nähe des Wassers bleiben, der aus seinem Tempel fließt. Ich stelle mir manchmal die Frage, ja, was mache ich, wenn es schwierig wird? Wo gehe ich hin, wenn mein Leben staubig und trocken ist? Stärke ich mich bei Gott? Gehe ich zum lebendigen Wasser? Das ist das, wo wir hier sehen, das zum Leben führt. Wir lesen weiter. Jetzt müsste Vers 9 sein, oder?
Ja.
Genau. Und es wird geschehen, alle lebendigen Wesen, alles, was sich dort tummelt, wohin dieses fließende Wasser kommen, das wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es wird geschehen, dass Fische an ihm stehen werden, an diesem Strom. Von Engedi bis Eglaim wird es Plätze zum Ausbreiten der Netze geben. Seine Fische werden sehr reich und zahlreich sein, gleich den Fischen im großen Meer nach ihrer Art. So, ich habe euch mal eine kleine Karte mitgebracht von Israel. Da seht ihr Jerusalem und ihr seht auch das Tote Meer. Und Engedi liegt, das kann man sogar auf einer aktuellen Karte noch nachschauen, liegt nämlich westlich des Toten Meeres. Und Eglaim liegt im Osten, oder lag zumindest. Das heißt, was wir hier sehen ist, es geht hier auch um eine vollständige Bevölkerung des Toten Meeres mit Fischen. Und dann heißt es sogar noch, mit den gleichen Fischen, gleich den Fischen im großen Meer nach ihrer Art. Also das große Meer, damit ist das Mittelmeer gemeint. Und das ist doch das, was es hier so unglaublich macht. Gott lässt alle daran teilhaben, an diesem Segen, an dieser Fülle, an dieser Großzügigkeit. Ohne Ausnahme von Ost nach West. Das ist oft ein biblisches Bild, dass wenn Ost und West beschrieben werden, dann ist damit sind damit alle gemeint. Alle profitieren ohne Ausnahme. Lesen wir weiter. Seine Sümpfe aber und seine Lachen werden nicht gesund. Sie bleiben dem Salz überlassen. Aber an diesem Strom auf beiden Seiten seines Ufers werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Es ist für mich das perfekte Bild von Gottes Großzügigkeit und seiner Güte. Es ist diese Garten-Eden-Mentalität, die hier beschrieben wird. Alles Leben, alle Segnungen fließen aus dem Tempel. Und alle, die dieser Fluss erreicht, werden leben. Und es ist ja auch so, das haben wir vorher gesehen, ohne diese unglaubliche Größe von dem Fluss alleine. Ne? Also es gibt keinen Zufluss, alles kommt nur aus dem Tempel. Allein von ihm, von Gott. Aus dem Tempel kommt das Wasser, das lebendig macht, das Heilung bringt und das Leben erhält. Und es wird Fische geben, Überfluss, und zwar für alle und jeden. Das heißt, es gibt keinen Ort, an dem sie nicht vorhanden sind. Gleiches gilt für die Bäume und deren Früchte. Sie stehen das ganze Jahr zur Verfügung, alle Monate. Und ihre Blätter bringen Heilung. Es kommt eine Zeit, in der Gott für alle sorgt. Gott hat die Israeliten nicht aufgegeben, das sehen wir hier. Nein, er steht ihnen bei und gibt ihnen Hoffnung auf eine Zukunft ohne Sorgen. Aber wir sehen noch mehr. Das Salz bleibt in den Sümpfen erhalten, in denen es auch gebraucht wird. Es dient zum Dünger. Salz und Mineralien werden auch gebraucht, um das Leben zu erhalten. Und gleichzeitig ist zu viel Salz tödlich. Ich habe noch keine genaue Meinung dazu, warum das hier so jetzt so dasteht. Aber ich denke, wir brauchen das natürlich das Salz, um auch den Garten zu bebauen. Niemand kann in einer reinen salzhaltigen Umgebung überleben, aber ohne Salz geht es auch nicht. Und die wir wissen und unter dem neuen Bund leben, wissen, dass dieses Wasser auf Jesus hindeutet. Für mich und dich heißt das nämlich heute, wenn wir haben eine Zukunft in der Nähe des Wassers, wir haben eine Zukunft, wenn wir in der Nähe von Jesus sind, dann gibt es alles, was wir brauchen. Nahrung, Schatten, Heilung. Aber wir müssen an diesem Fluss sein und auch dort bleiben. Und wir müssen glauben und vertrauen, dass er wirklich so groß ist, wie ich jetzt mal versucht habe, hier darzustellen. Wenn du und ich uns von dem Fluss entfernen, dann machen wir den gleichen Fehler wie die Israeliten und die Judäer, die in die Verbannung nach Babylon mussten. Weil wir dann selbst Jesus und dem lebendigen Wasser nicht vertrauen. Ohne uns geht es nicht. Jesus sagt nicht umsonst, wir sollen das Salz der Erde sein. Wir werden auch gebraucht, um den Garten zu erhalten und zu bauen. Es braucht Jesus, es braucht dich und mich. Und nur so gemeinsam können wir dieser Bestimmung folgen. Ja, höre und damit du bewahren kannst. Ich springe mal kurz im Hesekiel zurück zu Kapitel 3. Da fand ich nämlich auch eine sehr interessante Stelle, die mich hat innehalten lassen. Ich weiß nicht, ob Dirk die letzte Woche erwähnt hat, aber hier heißt es: Aber wenn ich zu dir rede, und Gott spricht zu Hesekiel, so will ich deinen Mund auftun, dass du zu ihnen sagen sollst, so spricht Gott der Herr, wer hören will, der hört, wer es aber unterlassen will, der unterlasse es. Denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Wir wissen, die Israeliten haben nicht gehört, wir wissen, was danach passiert ist. Sie haben nicht vertraut und nicht bewahrt. Und wir haben in den letzten Wochen ja auch genug in den anderen Propheten gelesen dazu, wie sie immer wieder gewarnt wurden, aber nicht bewahrt haben. Dass sie eher ausgebeutet, unterdrückt und gegen Gottes Ordnung rebelliert haben. Was machst du, wenn du dich innerlich fern fühlst von Gott? Wenn du nicht glaubst zu bekommen, was du brauchst vielleicht, lehnst du es dann ab zuzuhören? Oder gehst du zum lebendigen Wasser und hörst? Und interessant ist auch, dass Gott hier eindeutig die Wahl lässt. Wer hören will, der hört. Wer nicht hören will, der hört nicht. Ganz einfach. Keine große Interpretation in dem Ganzen. Hesekiel zeigt uns, dass das eigentliche Problem des Volkes sind nicht die Umstände, sondern ihre Herzenshaltung und ihr Misstrauen gegenüber ihrem Schöpfer. Zu Moses hatten die Israeliten schon gesagt, wir wollen zurück nach Ägypten, obwohl sie gesehen hatten, was Gott alles für sie getan hatte. Gott wünscht sich, dass wir im Vertrauen zu ihm kommen. Er wünscht sich, dass wir auf ihn hören, aber er überlässt uns auch die Wahl, so wie uns, wie damals den Israeliten. Gott ist es nicht egal, wie sehr du dich auch verbannt oder fern von ihm fühlst. Es geht ihm mit dir, so wie er mit den Israeliten nach Babylon. Er geht mit dir, so wie er mit den Israeliten nach Babylon mitging. Er bleibt bei dir, wenn dein Leben von Ängsten und Sorgen geprägt ist. Das ist auch die Hoffnung, die wir haben. Doch es verlangt uns auch etwas ab. Du und ich, wir sind aufgefordert, Gott zu hören und ihm zuzuhören. Das war von Anfang an das, was Mose den Israeliten auch schon beibringen wollte. Im 5. Mose 6 können wir das nachlesen. Oder vielmehr das, was Gott schon im Garten Eden sich von Adam und Eva gewünscht hätte, dass sie ihm zugehört hätten. In Hesekiel sehen wir, dass der Ungehorsam nicht zu hören, zur Verbannung und schlimmer noch zum Tod führt. Lasst uns aber auf das lebendige Wasser vertrauen. Lasst uns auf Jesus vertrauen. Suche deine Hilfe bei ihm und nicht bei anderen, nicht wie die Israeliten in Ägypten oder in Assyrien oder in Babylon. Vertraue nicht auf deine Kraft und dein Vermögen, sondern vertraue Gott. Er will dich und mich in den perfekten Schöpfungszustand zurückführen, in dem es möglich ist, auf ihn zu vertrauen, dass wir alles das bekommen, was wir brauchen und uns keine Sorgen machen. müssen. Wo Vertrauen in das lebendige Wasser in Jesus ist, da ist sein Segen. Dort, wo wir nach dem trachten, was uns wichtig ist, zieht sich Gott zurück, weil wir ja schon das erhalten haben, was wir wollen. Ich erinnere an den Song in der Bergpredigt, Matthäus 6 ist das ganz interessant beschrieben. Wir können das dort nachvollziehen, wenn Jesus die Pharisäer und die Schriftgelehrten dafür kritisiert, dass sie öffentlich beten, um gesehen zu werden und dass sie dann schon ihren Lohn erhalten. Ja, was wollen sie denn auch mehr? Sie haben ja schon das, was sie wollten. Jesus bringt uns das lebendige Wasser und er bringt uns das Reich Gottes, in dem dieses lebendige Wasser wirken kann. Und in ihm erfüllen sich die Verheißungen von Hesekiel. Er bringt diese Vision zu uns und Jesus lehrt uns, wie wir miteinander umgehen können, wie wir Segen empfangen können und segnen können, indem wir uns voll und ganz auf seine Denkweise einlassen. Wir dürfen nun als neue Geschöpfe wieder zum Anfang der Schöpfung zurückgehen. Wir dürfen nun diesen Segen, den Gott uns gibt, weitergeben. Lesen wir weiter. Nein, da ist die Stelle schon. Ihr habt die Stelle schon gelesen. Sehr schön. Brauche ich nochmal vorlesen, ne? Doch. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das ins ewige Leben quillt. Das ist das gleiche Bild, was wir dann später auch noch in der Offenbarung lesen dürfen. Johannes sieht einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Offenbarung 22 ist das. Wenn wir von Jesus das lebendige Wasser trinken, haben wir eine unerschöpfliche Quelle. Wir brauchen uns keine Sorgen mehr machen. Wir müssen uns nicht mehr darum kümmern, was wir anziehen werden, welche Nahrung es gibt, denn wir sind Gott so viel mehr wichtiger. Das können wir auch alle nachlesen in der Bergpredigt. 1. Mose 1 lehrt uns, dass Gott seine Schöpfung gut fand. Aber die Schöpfung der Menschen, die fand er sehr gut. Wir sind das, was Gott am meisten Freude gemacht hat bei der Schöpfung. Sind wir auch bereit, danach zu leben? Ich möchte mit euch noch ein Beispiel zeigen von einem Buch, das ich gerade lese. Einige von euch wissen es, weil ich öfter über dieses Buch rede. Es ist von Dallas Willard und es heißt Gott, du musst es selbst erleben. Und da gibt es ein Beispiel und das möchte ich mit euch teilen. Dallas Willard vergleicht in dem Fall das Reich Gottes mit dem Effekt der Elektrifizierung in der Landwirtschaft. Stell dir vor, du bist Bauer Ende des 19. Jahrhunderts und es kommt ein Vertreter des örtlichen Elektrizitätswerks auf dich zu und bietet dir an, dich und deinen Hof an dein Stromnetz anzuschließen. Du hast vorher noch nie etwas von Strom gehört. Du hattest vielleicht maximal noch Gaslaternen. Ja? Du kannst mit diesem Konzept Strom überhaupt nichts anfangen. Was soll das sein? Ich sehe es ja nicht mal. Ja? Und du musst dich jetzt entscheiden. Ja? Der Vertreter verspricht dir, dein Leben wird sich grundlegend ändern, wenn du dich an das Stromnetz anschließt. Und du denkst dir, ja, aber wie? Was für Auswirkungen hat das? Du musst dich aber entscheiden, dieses Angebot anzunehmen. Und dazu musst du erstmal eine gewisse Investition tätigen. Wahrscheinlich kostet es Geld. Sehr wahrscheinlich hat es Geld gekostet. Und dann musst du vertrauen, dass es dein Leben wirklich grundlegend zum Besseren verändert. Du weißt noch nicht, weil dass es zukünftig Kühlung aus einem Schrank geben wird. Dass es keine Pumpen mehr braucht, die mit Menschenkraft angetrieben werden. Sondern es kommt einfach aus der Steckdose. Aber es braucht Vertrauen. Und so ist es mit dem lebendigen Wasser bei Jesus auch. Es braucht Vertrauen, dass Jesus dir das gibt, was du brauchst und dass es dein Leben zum Besseren verändert. Du siehst es zum Anfang nicht und es wird dich Stück für Stück innerlich verändern. Aber du musst diese Entscheidung treffen. Dazu lädst du uns diese Vision von Hesekiel ein und dazu lädst du uns Jesus ein. Wenn wir nah bei ihm am lebendigen Wasser sind, dann können wir mehr und mehr lernen, was bedeutet, uns eben keine Sorgen zu machen. Gott liebt dich und mich und wünscht sich nichts sehnlicher, als dass diese Vision für unser Leben wahr wird. Und ich weiß, wir haben alle unsere Herausforderungen und Ängste und Zweifel. Und möglicherweise befindest du dich gerade in deinem persönlichen Babylon. Das kann schon sein. Und du weißt nicht weiter. Und vielleicht fragst du dich auch, was hat Gott überhaupt für mein Leben geplant? Wenn aktuell doch alles so aussichtslos erscheint. Deine Sorgen sind real und Gott versteht dich und deine Gefühle. Aber er wird ja auch den Weg zurückweisen. Er wird ja zeigen, hey, hier ist der Strom, der dich zu mir führt und der dir gibt, was du brauchst. Genau. Lass dich von seinem lebendigen Wasser stärken, lass dich von Jesus stärken, heilen und versorgen. Denn er gibt dir Wasser, dessen das unendlich ist, das unglaublich groß ist und dessen Größe unsere Vorstellungskraft übersteigt. Vielen Dank. Nein, hier.